Jesus, du bist König, du bist Sieger, du bist der Herr dieser Welt. Halleluja. Und das ist Weihnachten, das ist Advent, das ist die Erwartung des Herrn. Wir erwarten den König aller Könige. Und zwar, der ist schon da. Ich habe in Stuttgart mal mir eine Freude gemacht. Ich habe die ganze Stadt mit fast 1000 Plakaten zuplakatieren lassen. Jesus, komm bald wieder. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Johannes, was machst du da? Was klebst du da an die Litfaßsäulen oder nicht Litfaßsäulen, sondern an den ganzen Säulen und Wänden und was weiß ich? Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Jesus ist schon da. Und Jesus ist, wo 32 versammeln in seinem Namen, er ist schon mitten unter ihnen. Und Jesus ist schon gekommen. Halleluja. Und er wird nicht mehr als Baby kommen, sondern er wird als Richter kommen, als Herr und König und Majestät, und alle Knie werden sich vor ihm beugen und alle Zungen werden bekennen, er ist Herr. Aber wir freuen uns über diesen Herrn, dass er jetzt unter uns ist. Jesus sagt, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Mein Thema heute ist, sehe alles mit den Augen Gottes. Das ist fast gar nicht möglich. Solche Augen hast du gar nicht. Seine Augen sind wie Feuerflammen, wie Röntgenstrahlen. Seine Augen sind wie Radar. Werden. Und so weiter. Er durchschaut alles, er sieht alles, er erfasst alles. Das kannst du nicht. Aber wir können, wenn Christus in uns ist, auch ein Leben leben, das Jesus ähnlich ist. Er kannte die Menschen, er wusste, was in den Menschen ist. Und weißt du, was Jesus über die Menschen sagt? Alle Menschen sind Lügner. Verstehst du? Das ist eine Blamage. Alle Menschen sind Lügner. So, sieh die Welt mit den Augen Gottes, mit diesen Flammen. Augen, der alles durchschaut, wie diese Laserstrahlen, die gehen überall durch. Sieh die Welt, wie Gott sie sieht, mit den Augen des Geistes. Und dazu brauchst du ein bisschen mehr Gnade, als nur ein bisschen nur in Gottesdienst zu kommen oder nur ab und zu mal die Bibel zu lesen. Da brauchst du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten, so dass du Gott und die Welt durchschaust und dich selbst durchschaust. Was nützt es, wenn du alles weißt und alles verstehst und Jesus nicht kennst? Deshalb mein A und O ist, wir müssen Jesus kennen, Jesus verstehen, Jesus annehmen und mit Jesus leben. Und wenn du Jesus in dir hast, dann siehst du die Welt aus der Perspektive Gottes. Du siehst die Welt ganz anders. Du siehst die Menschen, du siehst die armen Menschen. Und weißt du, und manchmal wirst du humanistisch und du bekommst Mitleid mit den armen Menschen, die da irgendwie unter der Brücke schlafen. Weißt du, aber du musst fragen, warum ist das? Was ist da passiert? Wer ist da schuld? Vielleicht die Reichen und vielleicht die Menschen selber, die einfach sich nicht sagen ließen. Und du kannst manchen Penner, Entschuldigung, helfen und die wollen gar nicht Hilfe. Die nehmen die Hilfe gar nicht an. Die sagen, nein, ich möchte mein Leben leben und ich bin schon morgens um 8 Uhr besoffen. Das ist ihr Leben. Und die wollen alles verdrängen, verschieben. Sieh die Welt mit den Augen Gottes. Jesus sah die Armen, Jesus sah die Aussätzigen, Jesus sah die Frommen, die Religiösen, die Scheinheiligen, die immer so spitzfindig waren und immer wieder Fragen stellten. Er sah, wie die Welt verdorben ist. Er sah, wie die Welt ungerecht ist. Er sah, wie alles so chaotisch ist. Ach, wir sind Abrahams Kinder. Und dann sagt Jesus, ihr seid ja besetzt von den Römern. Die Römer regieren euch. Die Römer sind eure Herren. Nicht, dass ihr Abrahams Kinder seid. Euch regiert der Kaiser von Rom. So, er sah die Menschen, wie lieblos, wie gleichgültig, wie rebellisch sie gewesen sind. Er sah die Menschen. Und was sagt die Bibel? In des Menschen Herzen wohnt nichts Gutes. Also, die Welt mit den Augen Gottes sehen. Sieh alles mit den Augen Gottes. Und die Menschen sind stur. Wir lesen von den Menschen in den ersten Kapiteln der Bibel, sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Deshalb musste der liebe Gott die Sintflut kommen. Adam, er dachte auch, Gott sieht nicht. Gott sieht. Und er hat sich da den Apfel geklaut mit seiner Eva und vernascht. Und dann lügt er dem lieben Gott. Nein, bei uns ist alles in Ordnung. Du siehst also, viele Menschen leben genauso wie damals Adam im Paradies gelebt hat. Der denkt, Gott sieht nichts, Gott hört nichts, Gott riecht nichts, Gott schmeckt nichts. Aber Gott sieht alles. Wenn ich Gott anschaue und anhöre, was er in den ersten paar Kapiteln der Bibel sagt, und er sah an und es war sehr gut. Auch die Bazillen, die Bakterien, die Viren, das Kleingetiere, das Geschmeiß, auch das ist nötig. Alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Auch der Wolf. Und all die negativen Dinge, was wir so gar nicht möchten, alles ist gut. Gott sah alles an und es war gut, was Gott gemacht hat. Es war alles in Ordnung. Und weh, wenn in diesem Rädchen etwas fehlt. manchen Gegenden, wo bestimmte Tiersorten, Tierarten ausgerottet werden, da bricht die Natur zusammen. Und deshalb ist wichtig, dieses natürliche Gleichgewicht zu halten. Gott sah, es war alles sehr gut. Es war sehr gut. Vieles, was wir glauben, das ist für uns nicht realistisch. Ich möchte jetzt zuerst mal ein paar Wahrheiten sagen, bevor ich auf mein Thema eingehe. Sehe alles mit Gottes Augen. Alles, was wir sehen, ist vergänglich. Eigentlich, Philosophen sagen, ist nichts. Nichts, nothing. Alles ist nichts. Alles zerfällt wieder und alles verändert sich wieder und alles kommt wieder ins Neue, im Kreislauf. So, alles Sichtbare ist nichts. Alles, was wir sehen, ist nur Einbildung. Was du siehst, siehst du sowieso übers Kreuz. Deine Augen laufen ganz anders zusammen. So, du siehst übers Kreuz. Es existiert nur in deiner inneren Vorstellung, in deinen Bildern, in deiner Fantasie. Und wir werden stimuliert. Die Philosophen glauben, dass wir alle nur stimuliert werden. Durch das, was wir sehen, was wir schmecken, durch unsere Sinne. Hättest du deine Sinne nicht, du würdest gar nicht sehen, gar nicht riechen, gar nicht schmecken, gar nicht erleben, gar nichts. So. Und viele glauben, wir sind nur Figuren, so, ja, nach einer Art von programmierten Computerspiel, geistig gesprochen. Einfach unser Leben ist wie ein Traum. Und es ist wirklich ein Traum. Denn bevor das Leben passiert, das Leben geschieht, ist ein Traum. Und ich möchte zuerst mal sagen, es ist gar nicht reell, was du siehst. Du siehst mich, aber du siehst meine Person nicht, mein Wesen, meine Art nicht, mein Charakter nicht, meine Persönlichkeit nicht, was ich wirklich bin, was ich wirklich ausmache. Lass uns ganz ehrlich sein. Ich sehe, ich glaube nur, was ich sehe. Weißt du, da gibt es zwischen Himmel und Erde so viel, was wir nicht sehen und nicht verstehen. Siehst du Radarwellen? Siehst du Radiowellen? Siehst du Fernsehwellen? Wenn du zu Hause einen Empfänger hast und nicht verkabelt bist und eine Antenne hast, da kannst du so viele Probleme, also so viele Programme empfangen, da kannst du von der Welt was hören, von der Seite was hören. Also ich gehe manchmal so im Fernsehen durch, da kann ich russische Programme sehen, da kann ich spanische Programme sehen, da kann ich italienische Programme sehen. Ich habe in der Garage noch eine Campingantenne, das sind 999 Programme, kann ich empfangen. Und weißt du, was das heißt? All das ist hier in der Luft, all das fliegt da rum und wir haben keinen Empfänger dafür. Hättest du einen Empfänger, du könntest aus Vietnam, aus China Programme empfangen. Nur als Beispiel. So, unsere Sinne nehmen wahr die Dinge und wir bringen das zusammen zu einem Bild und aus dem Traum wird das eine Realität. Wir brauchen nur, ja, etwas uns vorzustellen und schon denken wir, das ist da. Und deshalb besteht das ganze Leben aus Vision, aus Träumen, aus Illusion, aus Fantasie. So besteht das Leben. Rund um uns dominiert nur der Traum. Und in der Bibel heißt, unser Leben ist wie ein Traum. Das ist dein Leben. Geht so schnell vorbei. Wie ein Traum. Da warst du noch jung. Da hast du noch im Sandkasten gespielt, dann gingst du in die Schule, dann warst verliebt, dann warst du das und das getan. Das war alles nur ein Traum. Du lebst in der Erinnerung, das ist auch nur Traum. Sieh die Welt mit den Augen Gottes, ist mein Thema. Unser Leben besteht aus Gesichten, Idealen, Motiven, Vorstellungen, Ahnungen, Hypothesen, so wie bei den Aktien. Die Kurse steigen und die Kurse fallen. Alles, was wir so hören und denken und fühlen. Die ganze Werbung ist auch auf Traum aufgebaut. Die ganzen Traumfabriken nennt man das, ob Hollywood ist oder sonst wo, Babelsberg oder wo auch immer. Das Leben der Menschen besteht aus Traumreisen. Ach, es ist so schön, jetzt in den Alpen Skilaufen oder was weiß ich, irgendwo wandern oder vieles andere mehr. Und vieles wird zum Albtraum im Leben eines Menschen, wenn er nicht richtig träumt, wenn die Vorzeichen nicht stimmen. Das Leben ist ein Traum. Wenn du die Sinne nicht hättest oder ein Sinn mal nicht stimmt, wenn deine Augen nicht mehr stimmen, deine Ohren nicht mehr stimmen und nicht mehr mitmachen, dann nimmst du viele Dinge nicht mehr wahr. Oder vielleicht noch viel besser. Nur nebenbei. So, unsere inneren Augen. Sehe die Welt mit deinem inneren Auge. Das wird meine Botschaft heute ein Stück weit sein. Sehe nicht nur den Schatten deines Lebens, sehe nicht nur das, was die Philosophen sagen, das Leben als ein Gefängnis. Nein, sehe das Leben als eine Möglichkeit, ein Geschenk des Himmels. Gott hat uns geschaffen, dass wir die Erde uns untertan machen, die Welt erfüllen mit uns Menschen, nicht mit Tieren und nicht mit irgendwelchen Ungeziefer oder mit irgendwelcher Chemie oder technischen Dingen, Robotern. Die wirkliche Welt ist die unsterbliche Welt, die ewige Welt Gottes ohne Raum und Zeit. Das ist die wirkliche Welt. Und seht diese Welt mit den Augen Gottes. Alles geht vorbei. Es geht mal auf und es geht mal ab. Es geht mal nach links und geht mal nach rechts. Das ist das Leben. Aber wir haben ein Ziel. Gott hat uns ein Ziel den Menschen gesetzt. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann stehen wir vor dem lebendigen Gott. So, der Sohn Gottes kam in diese Welt, in unsere Realität, in unsere Wirklichkeit. Und er wurde ein Insider von uns. Das ist Weihnachten. Und Advent ist die Wegbereitung auf die Wiederkunft Jesu oder auf die Ankunft Jesu. Wir, Johannes der Täufer, die ganzen Zeugen um das Adventgeschehen. Wir werden die nächsten Tagen einiges darüber hören, wie sich Gottes Wort erfüllt, die Verheißung Gottes erfüllt. Der Sohn Gottes hat Menschengestalt angenommen. Er wohnte unter uns und er war so wie du und ich. Manche Leute stellen sich den Herrn Jesus als einen Herrgott vor. Das ist er nicht. Als er hier auf Erden war, war er ein ganz normaler Mensch. Hat gegessen, hat getrunken, musste auf die Toilette gehen, hat sich waschen müssen und so weiter. Die Haare sind gewachsen, musste sich rasieren oder hat sich nicht rasiert, was auch immer gewesen ist. Das war Jesus, ein ganz normaler jüdischer Mensch. Und er kam in unser Menschsein hinein. Und wir tragen in uns das Monogramm Gottes. Wir tragen in uns das Monogramm Gottes. Der Mensch in seiner Seele trägt die Urbilder von dem alten Gott. Deshalb ich frage mich manchmal, warum empfinden manche Menschen was richtig und was falsch ist? Weil sie das Urbild Gottes in sich tragen. Die wissen von irgendwoher, wahrscheinlich vom verlorenen Paradies, was richtig und was falsch ist. Die Welt ist ein Ort des Strebens, des Sterbens, des Werdens, des Wachsens und wir streben zu einem Ziel, zur Vollkommenheit. Aber dann merken wir, unser Leben war vorbei, nach bestimmten Jahren. Wir tragen die Erinnerung vom verlorenen Paradies und dann wachen wir auf, irgendwie wie in einem Tiefschlaf. War das wirklich alles? Ich habe geträumt heute Nacht. War das wirklich alles? Verstehst du? War das wirklich alles? Und wir kommen uns vor wie Träume. Das ist das Leben. Und eigentlich der Traum ist ein Geschenk Gottes. Und wir sollten wieder anfangen zu träumen, und zwar im Geist zu träumen, vom Wort Gottes her, biblische, göttliche Träume zu haben. Ich denke nur an viele Menschen in der Bibel, die geträumt haben. Wir haben 39 Träume in der Bibel und ihre komplette Auslegung. Ich denke nur an Josef, der hat geträumt und hat eine Vision von seinem Leben gehabt. Wie er da steht und alle kommen, alle Ehen verbeugen sich, die Sonne, Mond und Sterne verbeugen sich vor ihm. Und das haben die Brüder nicht geglaubt. Die dachten, das ist Fantasie, das ist Spinnerei. Aber das war die Wirklichkeit vom Josef. Also, die haben sogar ihn verkauft, ihn wollten diesen Traum zerstören. Aber wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, der Traum kann nicht zerstört werden. Der geht in Erfüllung. So wie Gott es zeigt. So. Unsere Gedanken, unsere Träume kreisen meistens um eine Lösung und persönliche und praktische Probleme, die gelöst werden sollen. Das sind unsere Träume. Aber das ist das Leben, was sich abspielt. Und Josef verlässt sich auf seinen Traum. Er weiß, ich werde eines Tages König sein. Und die werden sich alle vor mir beugen müssen. Und das ging dann nach vielen Jahren in Erfüllung. In unserem Kopf entsteht unsere persönliche Welt. In unserem Kopf entsteht unsere Geschichte, unsere Person, unsere Probleme und auch unsere Lösungen. In unserem Kopf. Und deshalb, sieh die Welt mit den Augen Gottes. Sieh auch deine Probleme mit den Augen Gottes. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist, was wie Gott uns sagt. Und wenn du es einmal erkennst, alles dient zu meinem Besten, zu meiner Vollendung. Alles führt mich zum Ziel. Mit allem, das sind auch Nebensächlichkeiten oft. Und Gott benutzt Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten, um uns zum Ziel zu führen. Und wir sollen die Wirklichkeit sehen, unsere Wirklichkeit. Das ist von Gott. Das war alles vorher beim Heiland auf dem Schreibtisch. Er hat gesagt, genehmigt oder nicht genehmigt. Er gab grünes Licht oder rotes Licht, je nachdem. Es geht oder es geht nicht. Du erwachst aus deinem Traum. Und dann sagst du, was war da los? Fangst an zu spekulieren. Dann rufst du die Esoterik auf den Plan. Und dann liest du Bücher und wälzt Bücher, was ist das und so weiter. Du brauchst die Auslegung des Heiligen Geistes über den Traum, was in deinem Leben gewesen ist. Denn wenn du nicht die Auslegung des Heiligen Geistes über den Traum deines Lebens hast, wirst du in die Irre gehen. Da wirst du vielleicht dich unterm Schrank verkriechen oder dich verstecken und dich fürchten. Oder der Angst wird dir Albträume oder der Traum wird Albträume bringen. Was war dein Leben? Wir träumen. Und wir sind wie Träumende. Und wir leben wie Träumende. Der Mensch träumt, ich war mal im Paradies, und er sehnt sich nach dem Paradies, dann geht auf den Malediven oder geht er nach Bahamas oder was weiß ich, was er macht, wo er sich entspannen kann. Und im Paradies ist nicht Schlaraffenland, sondern im Paradies ist Wohlsein, Wohlbefinden. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und deshalb, er hat uns eingeladen zu Weihnachten, zur Geburt Jesu. Für mich ist das ein christliches Fest, können die Spinner sagen, was sie wollen, die Jehovas Zeugen und andere mehr. Und alle diese frommen Bibelleute, Weihnachten ist kein christliches Fest. Für mich ist Weihnachten das christlichste Fest aller Feste. Da stehe ich ganz fest auf Grad. Wäre Jesus nicht geboren, wäre ich verloren. Und weißt du, heutzutage predigen die Kirchen nicht mehr Jesus. Aber weißt du, die Kaufhäuser, geh mal jetzt zum Einkaufen, die Kaufhäuser predigen, die Engel singen dort, Christus geboren, Welt ging verloren und was weiß ich, stille Nacht, alle schläft und so weiter. Die Engel predigen in den Kaufhäusern, weil es in den Kirchen nicht mehr Jesus gepredigt wird. Und deshalb, Jesus ist ausgewandert aus der Kirche. So wie er aus Jerusalem ausgewandert ist und in Bethlehem zur Welt kam. Und es stand alles schon in der Bibel fest. Das stand fest, in Bethlehem soll er geboren werden. Deshalb, Gott sieht das Leben erst, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Dein Leben, wenn du kannst alles erkennen, kannst alles verstehen, kannst alles wissen, kannst die ganze Liebe gefressen haben. Weißt du, in 1. Korinther 13, und hätte ich der Liebe nicht, würde ich mein Leib verbrennen, würde mich den Armen verschenken, alles wäre für die Katz. Die erste Liebe, weißt du, was die erste Liebe ist? Ist die Liebe zu Jesus. Wenn diese erste Liebe zu Jesus nicht da ist, kann, pfeift Gott auf die ganzen Liebeleien. Die erste Liebe. Und dann kommt die Nächstenliebe. Dann kommt die Selbstliebe. Dann kommt die allgemeine Liebe, die Bruderliebe und. Die erste Liebe ist Gott. Und Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, wer mich kennt, sieht die Welt, das Leben, sieht dich selbst mit den Augen Gottes. Wenn du Jesus siehst, erkennst du die ganzen Zusammenhänge. Warum ist Weihnachten gewesen? Warum ist Jesus geboren? Warum ist er gekommen? Was ist da passiert? Der Sündenfall und vieles andere. Da verstehst du, dann bekommst du Selbsterkenntnis. Wenn du Jesus begreifst und Jesus erfasst, in diesem Zusammenhang siehst du auch dann den Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Warum bin ich krank? Dann verstehst du auch, was der Körper von dir will und wonach er schreit. Dann siehst du diesen roten Faden in deinem Leben. Sieh die Welt mit den Augen Gottes, warum der ganze Kampf ist, Licht und Finsternis. Und warum zünden die Menschen gerade in der Weihnachtszeit so viele Lichter an? Warum das alles? Warum? Weil das ist Dunkelheit. Und Jesus kam in diese Welt als das Licht der Welt. Da ist nicht die Kerze das Licht der Welt. Und da ist nicht der Strahler das Licht der Welt. Der Mensch kann nur erleuchtet werden durch das Licht Gottes. Und das ist Jesus Christus. Ich bin das Licht der und so weiter. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Ohne Jesus gibt es keine Selbsterkenntnis, keine Gotteserkenntnis und keine Menschenerkenntnis. Ohne Jesus gibt es nicht. Jesus ist das Maß aller Dinge, an ihm orientiert sich alles. Gott erkennt man auch nicht in der Natur. Du kannst lang an den Bäumen dich festhalten, den Baum umarmen und küssen und ablecken. Aber da wird nichts passieren. Aber in der Natur siehst du, wie Gott sich verschlüsselt hat und wie Gott sich versteckt hat. Da ist die Wurzel, da ist der Stamm und da ist die Krone. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Trinität Gottes. Du wirst in jedem Ei, vielleicht hast du heute Morgen ein Ei gegessen, da wirst du die Dreieinigkeit erkennen. Verstehst du? Da ist Eigelb, Eiweiß und Ei, die Eischale, die Trinität. Überall in der ganzen Schöpfung siehst du die Dreieinigkeit. Aber der blinde Mensch erkennt es nicht, weil er Jesus nicht anerkennen will. Nur nebenbei. Die Schlange hat versucht, den Menschen zu manipulieren und ihm den Kopf zu verdrehen und ihm irgendetwas einzureden. Weißt du, aber Gott sagte, es war gut. Es war gut, was ich für dich alles gemacht habe. Deshalb, das Monogramm Gottes ist überall verschlüsselt. Auch in deinem Leben. Und auch der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Auch wieder diese Trinität. Auch der Mensch. Und Satan hat den Menschen belogen und betrogen, ihnen im Sand in den Augen gestreut. Und heutzutage sieht der Mensch nur seine Vorteile. Ich hasse die ganzen Menschenrechte. Heute sprechen sie überall von Menschenrechte. Seit der Französischen Revolution Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte. Ich spreche von Gottesrechten.
und Gottes Rechten sind verloren gegangen. Der Mensch hat Gott verloren, orientiert sich nur noch, was ist mir recht, was dient mir, meine Bedürfnisse, meine Vorteile. Wir sollen anfangen zu fragen, Gott, was willst du? Und deshalb die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Die Massenmedien, die verdrehen alles, die unterschlagen alles und die klammern Gott aus, nur noch Menschenrechte. Der gottlose Mensch, weißt du, interessiert sich nur für sein Recht. Aber was will Gott? Und deshalb mit den Augen Gottes die Welt zu sehen ist, sich zu fragen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Dann kommst du drauf, du merkst plötzlich, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Wir brauchen geöffnete Augen, damit wir Gott sehen, erkennen und verstehen. Wir müssen es von oben betrachten. Ich habe vorgestern oder diese Tage Bilder über Russland gesehen. Russland aus dem Weltraum. Du, das habe ich ganz toll gesehen. Von St. Petersburg bis Wladiwostok und Beringstraße und so weiter. Russland aus dem Satelliten. Und du, wie schön das ist, wie groß das ist. Total anders als nur auf der Landkarte irgendwas zu studieren. So aus der Natur. Da siehst du diese Flüsse, diese ganzen Deltas und die Eisschollen. So, und wir sollten von oben die Welt betrachten. Wie sieht Gott die Welt? Und dann fang auch so mit diesen Augen, mit dieser Vorstellung, so zu sehen, wie Gott die Welt sieht, wie er die betrachtet. So, dann merkst du plötzlich, ist total anders. Aber wenn du im Loch drin steckst, du siehst die Welt nur begrenzt, nur durch die Mauern um dich herum oder die Trümmer um dich herum. Unser Horizont ist sehr begrenzt. Unsere Sichtweise ist sehr begrenzt. Wenn ich etwas beobachten will, die Sterne brauche ich Teleskope oder wenn ich zu Bakterien und die Welt ist so groß und mächtig, diese unsichtbare Welt in Bakterien, Bazillen und so weiter, da brauchst du Mikroskope. Und selbst mit den Mikroskopen erfasst du nicht alles, diesen Atomkern und all das, was so ist, erfasst. Da brauchst du ganz andere Geräte, um zu erfassen. Deshalb, unsere Sinne sind begrenzt. Unser Horizont ist begrenzt. Unser Wissen ist begrenzt. Uns umgeben Welten im Großen und im Kleinen. Und ohne Mikroskope und Teleskope können wir die Dinge nicht sehen, diese Makro- und Mikrowelt. Und deshalb noch viel mehr unsere eigene Welt. Erkenne dich selbst, Mensch. Und dann merkst du, Mensch, wie soll ich mich selbst erkennen? Kennst du dich selber? Die Frage ist, erkenne ich selbst, was in dir alles so drinsteckt? Wozu du fähig bist? Jesus, kannst du nicht verstehen. Es sei denn, du erlebst ein Wunder in deinem Leben, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt und er öffnet dir die Augen. Selbst wenn Jesus noch neben dir läuft und dir alles erklärt und beschreibt, selbst sieht die Emmausjünger an, brannt nicht unser Herz. Und erst als er ihnen die Augen öffnete, merkten sie, das war der Herr Jesus. Du brauchst geöffnete Augen, um die Bibel zu verstehen. Deshalb ist es Blödsinn, wenn du jemand sagst, lies die Bibel. Da kannst du die Bibel durchlesen von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Und es wird nicht klappen. Der Heilige Geist muss ihm das Wort Gottes lebendig machen. Ohne diese göttliche Offenbarung, die Heilsoffenbarung und so weiter, werden wir nicht erkennen, um was es wirklich geht. Auch die ganze Menschwerdung Jesu, diese Jungfrauengeburt, verstehst du? Jetzt wirst du sowieso so viele abgedroschene Phrasen hören von modernen Theologen. Jungfrauengeburt, das gibt's nicht, das ist alles nur Fantasie und so weiter und kommt vielleicht alle 100.000 Jahre mal vor. Ja. Und Menschen verstehen nicht mal eine Jungfrauengeburt. Gott konnte aus dem Lehm Klotz da einen Menschen machen. Schau, da würde Gott noch zustande bringen, eine Jungfrauengeburt. Und so weiter. Und dann werden sie sich noch lustig machen über Maria. Sie wurde überschattet vom Heiligen Geist. All diese dummen Phrasen. Menschen ohne den Heiligen Geist verstehen den Sinn der Sache nicht. Verstehen die Welt nicht. Da kannst du erzählen, Advent, 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 ein Lichtlein brennt, zuerst an 1, dann 2, dann 3, dann 4 und dann ist Christus vor der Tür. Das wird nicht funktionieren. Die werden es nicht begreifen, die stehen wie Ochs vor dem Tor. Von was spricht er denn? Von Geschenken? Für mich ist Weihnachten nicht nur Geschenktag. Gott hat das größte Geschenk aller Geschenke gemacht. Halleluja. Er ist uns begegnet, erschienen und er kam in unserem Saustall, nicht Schafstall. Weißt du, wenn er nach Deutschland kommen würde, würde er im Saustall kommen. Das ist alles chaotisch, alles durcheinander, alles verwirrt. Wer mit den Augen Gottes die Welt sieht, betrachtet das Leben anders und lebt auch anders. Er sieht alles mit den Augen, anderen Gott, Augen Gottes. Er ist anders informiert, hat ein Insiderwissen in seinem Herzen, in seinem Inneren, hat die Geistesleitung. Er weiß, du, das ist nicht alles. Alles geht vorbei. Es kommt von selbst und es geht von selbst wieder. Im Leben geht alles von selbst. Ob du es gemerkt hast oder nicht. Du bist von selbst jung geworden und du wirst von selbst alt. Ja, alles geht von selbst. Du bist von selbst auf diese Welt gekommen und du wirst auch von selbst von dieser Welt wieder gehen. Und du wirst in der Ewigkeit wieder auf eigene Füße stehen und wieder das Leben selbst gestalten. Gottes Geist. Und Gottes Geist erweitert unseren Horizont. Und das ist Glaube. Erweiterter Horizont ist Glaube. Ich schaue durch den Glauben an Jesus Christus weiter als sonst. Als ich mit meinem Verstand alles begreifen kann. Die Augen Gottes durchdringen alles. Und wenn du dieses Wissen hast, Heiliger Geist, du durchdringst mein Innerstes. Du durchdringst auch die Seele des anderen Menschen. Ich erreiche die anderen Menschen nicht, es sei denn, ich habe den Heiligen Geist und der Heilige Geist stellt die Verbindung her. Wir sehen nur das Äußere, die Person, aber Gott sieht das Herz. Weißt du, was das heißt? Das Innere. Deine Motive. So wie die Röntgenstrahlen einen durchleuchten. Wenn ich so manchmal jemanden so sehe, so, der beim Röntgen war, da sind noch ein paar Flecken irgendwo, schwarze Flecken. Und dann sagt der Doktor, das ist das und das. Diese schwarzen Flecken. Gott sieht das alles im Zusammenhang. Er hat den Überblick. Er sieht aus der Perspektive eines Satelliten die ganze Welt. Die ganze Welt. Gott sieht auch die Geister und die Mächte und die Gewalten, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wenn du die Augen des Heiligen Geistes hast, die Augen Gottes in dir hast, dann siehst du, ich habe nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Menschen. Du, ich schlage mich mit Menschen nicht rum. Die sind alle doof. Die sind alles Lügner. Die haben gar keine Ahnung. Aber ich habe mit den Geistern, die Menschen reiten. Und Martin Luther hat einmal gesagt, der Mensch wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Irgendjemand reitet ihn immer. Und dann siehst du mit den Augen Gottes, wer gerade den Menschen reitet, wer den steuert, der dich angreift, der dich kritisiert, der dir Schwierigkeiten macht, der dich beleidigt, der dich demütigt. Plötzlich siehst du, das ist nicht der Mensch, das ist der Teufel in diesem Menschen. Ja, dieser Dämon, wer das auch immer ist. Geister kann man nicht sehen, die sind unsichtbar. Aber wenn du die Augen Gottes hast, der durchschaut alle Lande und Gott sieht, welcher Geist gerade aktiv ist. Und uns ist mal passiert, ich war mit meinem Sohn in England, in Schottland und plötzlich, wir haben meistens in Ruinen übernachtet so im Auto, plötzlich kam da eine Kolonne Autos und da hieß es plötzlich, wir sollen hier raus aus dieser Ruine. Wir sind auch rausgefahren und dann woanders ein bisschen geschlafen in der Nähe. Und dann hieß es, Charles, der englische Prinz, der ist da auf Geisterjagd. Mit dem Mikrofon ist er da rummarschiert und wollte Geisterstimmen einfangen. Du kannst gar nicht. Was? Das ist wahrscheinlich so laut gestanden. Also was weiß ich. Da wollte Geisterstimmen in dieser Ruine, alte Ruine da in Schottland einfangen. Das war so lächerlich. Ein König, ein Prinz ist auf Geisterstimmen jagt. So ein Catcher, verstehst du, und was weiß ich da, was er da hatte. Mikrofone aufgestellt und so weiter. Er wartet auf die Geister. Du kannst die Geister nicht einfangen. Du siehst auch die Geister nicht. Geister sind unsichtbar. Aber wenn du die Augen des Geistes hast, vom Heiligen Geist gesalbte Augen, dann siehst du, das ist nicht der Heilige Geist. Der kann noch sich so fromm verstellen. Und die Geister verstellen sich alle durchweg fromm. Sehr fromm sogar. Sehr fromm. So, wir brauchen einen ganz anderen Catcher, um die Geister einzufangen und zu begrenzen. Dazu brauchst du geöffnete Augen, gesalbte Augen, damit du die Dinge so siehst, wie Gott sie sieht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel in der Ruine herrschen. Ja, in der Ruine herrschen, in aller Liebe. Viele lassen sich mit Geistern irgendwie ein, mit okkulten Mächten und so weiter, und dann werden sie besessen und wundern sie sich. Oder andere schütten das Kind mit dem Bad sogar aus und kommen nicht mehr weiter, wenn sie keine Geistesleitung haben. Adam hat noch was ganz Tolles gehabt, unser Urgroßvater. Der hat was ganz Tolles gehabt. Er hat den Geist der Erkenntnis gehabt. Er konnte den Tieren Namen sagen. Der Esel, das Schwein, die Schlange. Er hat die Tiere erkannt und gab Namen. Das ist uns verloren gegangen, durch den Sündenfall, was alles so gewesen ist. Tieren den Namen geben. Und viele Eltern haben auch verlernt, ihren Kindern richtigen Namen zu geben, was das Kind wirklich ist, ihren Charakter entsprechend. Der Geist der Erkenntnis fehlt, weil sie nicht mehr durchschauen. Mein Sohn, meine Tochter soll das und das sein. Die Alten haben noch den Sinn gekannt zum Teil oder glaubten zu kennen. Und dann nannten sie besondere Superstars die Götter. Die ganzen Götter kommen nur, weil man irgendwo einen Superstar verehrt hat. Und so viele Menschen, die nicht den Heiligen Geist haben, verehren Evangelisten, Prediger, Pastoren, Politiker, was weiß ich, als Superstars, Götter. Oder auch den Arzt. Götter in Weiß. Der Herr Professor hat es gesagt. Verstehst du, ist auch ein Mensch. Und oft weiß er selber nicht viel. Und dann 10 Jahre später hat jemand anders, der ist noch viel intelligenter und viel klüger als Professor sowieso von heute. So. Wir sollten uns nicht da so groß wie die Alten früher Götter. Da kommen die ganzen Götterphilosophie und Göttergedanken her. Sehen die Menschen wie Menschen. Jesus hat einmal einen Blinden geheilt, der von Natur, von der Geburt her blind war, der hat den Blinden geheilt und dann, als er geheilt war, fragt er, was siehst du? Was siehst du? Auch Geheilte können nur doof sein, Entschuldigung, und dumm sein und falsch sehen und nicht richtig sehen. Auch von Jesus Geheilte. Dann fragt er, was siehst du? Ach, ich sehe Menschen wie Bäume. Das hat der Blindgeheilte gesagt. Ich sehe Menschen wie Bäume. Ach, der Pastor, die Schwester, der Bruder, wie groß die so im Herrn sind. Verstehst? Und dann sagt der Herr Jesus, das ist Quatsch, was da passiert ist. Wir machen nochmals eine Heilung. Nochmals macht er ein Kreuz oder was weiß ich, was er da gemacht hat, weil er den geheilt. Und dann fragt er, was siehst du jetzt? Und weißt du, was der sagt, dieser Geheilte zum zweiten Mal geheilt, und viele müssen 2-mal geheilt werden oder 3-mal oder 10-mal vielleicht sogar, bis sie mal vernünftig sehen. Und was siehst du jetzt? Ich sehe Menschen wie alle Menschen. Und du sollst anfangen, als Geheilter, die Menschen so sehen, wie alle Menschen sind. Verstehst du? Als ich Rhetorikkurs besucht habe, oder ja, diese Lektionen da gelernt habe, das erste, was der Professor, der Lehrer sagte, meine Herren und Damen, wenn Sie vor einem Chef stehen, stellen Sie sich den Chef in Unterhosen vor. Er ist auch ein Mensch. Das ist die Heilung. Stell dir den Menschen zu, wie der Mensch ist. Er ist sterblich, er ist vergänglich, er wird alt und dann steht auf dem Friedhof, hier liegt der und der. Wir müssen die Menschen wie Menschen sehen. Deine Leute, deine Nachbarn, deine Kinder, deine Familie, deine Bekannten, das musst du wie Menschen sehen. Das sind alles Menschen, sind sterblich. Die brauchen Gott, die brauchen Jesus. Die brauchen den Heiland. Sonst gehen sie verloren. Und jeder Mensch hat seine Kämpfe, sein Päckchen zu tragen. Geistliche Menschen sehen, was sie umgibt. In was für einem Umfeld sie leben. Das sehen geistliche Menschen. Und sie sehen ihre Mitmenschen. Den Nächsten, der liegt da unter den Räuber, unter der Bank, oder der Brücke, oder wo auch immer. Und sie sehen auch die Ursachen. Warum sind die Menschen so krank, so elend, so schwach? Weil sie Gott vergessen haben. Weil sie ohne Gott leben, nur noch Menschenrechte. Geistliche Menschen sehen auch die Erreger, die Eindringlinge, die den Körper kaputt machen wollen, die des Satans, die sehen, was der Teufel für Fallen und Fallstricke stellt und legt. Sie sehen die Veränderungen, die da stattfinden. Guck mal, der hat so schön angefangen. Und wer hat euch aufgehalten? Paulus fragt die Galater, ihr habt so schön angefangen im Glauben, habt Gott angebetet, nur noch Gnade, 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 Gnade. Und jetzt kamen da ein paar Juden und erzählten vom Gesetz. Und ihr habt euch wieder beschneiden lassen und wieder seid zum Gesetz zurückgegangen. Das, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. Und dann, weißt du, wer hat euch aufgehalten? Und du sollst sehen, wer und was hält mich auf vom Glauben, von der Versammlung. Und es ist merkwürdig, es passiert meistens dann, wenn du zur Versammlung gehst, da brennt was an. Oder die Kinder machen in den Windeln. Oder Wasserhahn tropft. Oder was weiß ich. Was weiß ich, da ruft dich jemand an. Immer wieder, wenn es um den Herrn geht, ist der Teufel los. Und er ist es, der uns verhindern möchte, dass wir nicht dorthin kommen in die Gegenwart Gottes. Wir brauchen geistliche Augen, damit wir erkennen, was da stattfindet. Und wir brauchen geistliche Augen, dass wir richtige Farbe sehen. Viele Leute sind geistig farbenblind. Weißt du, wir müssen die Farbe grün sehen, dass Gott sagt, jetzt ist grünes Licht, jetzt ist gelb, jetzt noch nicht, das ist deine Zeit, aber nicht meine Zeit gekommen, sondern du musst das grüne Licht sehen. Und viele überfahren das rote Licht, weil sie denken, das ist grün, die sind farbenblind, weiter nichts. Wir sollen geistig wirklich auch fit sein, dass wir die Farben erkennen und nicht nur schwarz-weiß sehen. Du musst wissen, wann ist es die rechte Zeit? Was zu sagen, was zu schreiben, was zu tun, was zu unternehmen. Im Geiste sehen heißt, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Nach Gottes Gesetz, nach Gottes Uhrzeit, nach Gottes Tempo. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden, heißt es in der Heiligen Schrift. Die Tiere sehen mehr manchmal als manche Fromme. Tut mir leid, dass ich das sagen kann. Der Esel von Biliam hat mehr gesehen als der Biliam, als Prophet, Berufsprophet. Verstehst du, er merkt nicht, dass der Esel einen Engel sieht und der Engel dem Biliam im Weg steht, weil er auf falsche Wege geht. Und so viele Christen haben nicht die Augen Gottes und sehen nicht, dass der Weg hier in die Irre geht, falscher Weg ist oder Unglück bringt oder er würde was Falsches sagen, was Falsches tun, dass Gott einen verhindert. Wir sollen diese Dinge reell sehen, wie Gott es sieht. Der Esel hat mehr Erkenntnis gehabt als mancher Theologe, mancher Professor. Wie heißt es einmal in der Bibel, die Reinen sehen, was rein ist, und die Unreinen, für die ist alles unrein. Die Ungläubigen, die sehen Gott nicht, die erkennen Gottes Wege nicht. Aber der Geist Gottes gibt unserem Geist, Halleluja, da bin ich so froh, Zeugnis, das ist ja, es ist grün, jetzt kann es fahren. Jetzt kannst du fahren. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, heißt es in meiner Bibel. Und das ist, was Gottes Sehen für mich bedeutet. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann beten, so viel er will, bis er franzig wird und ranzig wird. Verstehst du, er kann tun, was er will. Es wird nicht funktionieren. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und deshalb, solange du noch nicht wiedergeboren bist, du bist fromm, du bist auf dem Weg, du suchst den Herrn Jesus und du möchtest in den Himmel kommen und du bemühst dich auch, aber die Wiedergeburt ist etwas anderes, dass du da bist wieder mit beiden Beinen auf dieser Welt. Es sei denn, dass du wiedergeboren bist, kannst das Reich Gottes nicht wahrnehmen. Du kannst nur richtig glauben, wenn du die Welt mit den Augen Gottes siehst und wie sie aufgebaut ist, wie da alles so zusammenhängt. Überall steckt Gott dahinter. Überall mischt er mit. Er ist der Drahtzieher. Er ist der Veranstalter der ganzen Sache. Er ist der Autor, der Urheber aller Dinge. In der Offenbarung wird uns immer wieder gesagt, ich rate dir. Was kann ich dir raten? Ich rate dir, dass du kaufst Augensalbe. Und dass du nicht merkst, verstehst du, du sagst, ich bin gar satt und bedarf gar nichts. Ich bin perfekt. Ich bin in Ordnung. Ich gehe in die Gemeinde, bin getauft. Mach das und mach das und mach jenes. Aber du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Kennst du die Geschichte vom Kaisers Klamotten, von Kaisers Kleider? Verstehst du? Der glaubt, der ist perfekt, hat die schönsten Kleider dieser Welt. Bis der kleine Junge kommt und sagt, du, der ist splitternackt. Bei dem stimmt was nicht. Versteht? So sind viele Christen und die wissen es nicht, weil sie so super intelligent sind. Die wohnen schon im 17. Stockwerk und merken nicht, bis da irgend so ein Heiland im Stall geboren wird und er sie entlarvt, sie bloßstellt. Denn Jesus hat die ganze Welt damals bloßgestellt, die ganze religiöse Welt, die ganzen Frommen, die ganzen Religiösen. Die wissen die Bibel, die kannten die Bibel. Die wussten genau, wo der geboren wird, in Bethlehem. Da schicken sie andere hin, aber sie bewegen selbst nicht ihren Hintern und gehen nicht los und suchen Jesus. Was hätte ich gemacht, wenn ich dort ein Priester, Schriftgelehrter gewesen wäre? Ich hätte gesagt, Mensch, das will ich nachprüfen. Ich bin unheilbar neugierig. Ich will genau wissen, hat das wirklich so stattgefunden? Aber die sind nicht hingegangen. Andere hingeschickt. Schaut nach, guckt mal. Wenn es wahr ist, dann kommt zurück und erzählt uns wieder mal was. Dinge mit Gottes Augen sehen. Und diese Weisen haben den Stern gesehen in ihrem Land, 2500 Kilometer entfernt, in Ekbatana. Wir sahen seinen Stern und wir sind gekommen. Und in Jerusalem haben sie den Stern verloren. Und erst wieder, als sie Jerusalem verlassen haben, haben sie den Stern wieder gesehen und waren hoch erfreut. Hoch erfreut. Mit Gottes Augen die Welt sehen. Du wirst die Welt nicht verstehen mit den Augen der Schriftgelehrten, wo die sagen, guck mal, hier steht's geschrieben, lies mal nach, da. Den Schriftgelehrten. Wir haben zu viele Schriftgelehrten, ganze bibelfrommen Menschen, Bibelforscher. Weißt? Und die genau behaupten, das und das wird passieren, aber sie haben keinen Durchblick in wesentlichen Dingen des Lebens. Und es ist wichtig, dass man einen Durchblick hat in wesentlichen Dingen des Lebens. Wir haben andere Informationen als die Allgemeinheit, andere Wahrnehmung. Und wir verstehen die Sprache Gottes, die Sprache des Geistes, die Sprache des Körpers, die Sprache der Seele. Oh, meine Seele schreit nach Gott wie der Hirsch nach Wasser. Sehende Augen. Sieht die Dinge mit den Augen Gottes und nicht nur mit frommen Augen, mit einer frommen Brille, schwarzen Brille womöglich. Petrus erlebt da in Jerusalem eine Geschichte. Da kommt dieser fromme Bruder Ananias mit seiner Frau Sapphira und erzählen sie, wir haben ein Grundstück verkauft und wir bringen das Geld zur Gemeinde, hier zu den Füßen der Apostel und legen es nieder. Und dann fragt Petrus, weißt du, eigentlich sollte man sich freuen, wenn jemand was der Gemeinde gibt und spendet. Aber Petrus sagt, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Gott sieht die Sünde der Übertreibung bei den Frommen. Die übertreiben mit ihrer Religion. Wir haben so teuer verkauft. Och ja, Petrus, was glaubst denn du? Oder Untertreibung ist auch eine Sünde. Und Gott sieht auch da, wo Menschen untertreiben. Da kommen sie ganz demütig mit der Schürze. Verstehst du, wir sind nur Diener. Und mit Putzlappen, verstehst du, wir sind Diener. Aber das deswegen, aber sie sind stolze, eingebildete Schnösel. Weißt du, der geistgeleitete Mensch sieht, was in dem Kauz drinsteckt. Echte Christen haben die Gabe der Geisterunterscheidung noch. Sie sehen das mit den Augen Gottes. Gott kann man nichts vormachen. Und sie wissen selbst, ich kann Gott nichts vormachen und die anderen brauchen auch Gott nichts vorzumachen. Wir haben so teuer verkauft. Ist das wirklich alles? Weißt du mal, wie kann man Geister unterscheiden? Und erstmals, das Maßstab aller Dinge ist Jesus. Ist es sanftmütig? Ist es demütig? Ist es wirklich bescheiden? Ist es niedrig? Ist es von Herzen demütig? Ist es wirklich von Herzen? Weißt du, wenn du was von Herzen tust, bevor du was von Herzen opferst, dann drehst du dreimal das Opfer um und kämpfst und denkst, soll ich oder soll ich nicht? Was machen sie wohl mit meinem Geld? Verstehst du? Und ich weiß, was die Leute so denken, wenn du was spendierst. Lieber nur 5 Euro, das reicht vollkommen. Aber der Herr Jesus will mehr. An Jesus scheiden sich die Geister. Er war sanftmütig und demütig. Also, um geöffnete Augen zu bekommen, musst du zuerst mal Jesus erkennen. Alles andere ist Blödsinn. Alles andere ist vergeblich. Die meisten dämonischen Geister, wenn ich dir sage, also wie erkennt man dämonische Geister? Die sind stolz. Wir sind die Besten, die Schärfsten, die Geilsten. Wir sind es. Die sind arrogant, sind selbstsüchtig, eingebildet, streitsüchtig. Wir. Ungeduldig. Schnell, mach das nicht, dass es funktioniert. Das sind dämonische Geister. Frech sind sie noch dabei. Weißt? Da musst du nur die Leute angucken. Ohne große Salbung, aber wenn du die Salbung hast, du siehst erst recht die Dinge, dass sie selbstgerecht sind. Gott, ich danke dir, dass ich das tun kann. Denk an den Pharisäer im Tempel. Gott, ich danke dir. Und dämonische Geister sind leidenscheu. Die mögen nicht leiden. Ich denke nur an Jesus. Da kommt der Petrus und sagt, Herr, das widerfahr dir nicht, dass du gekreuzigt wirst. Die sind leidenscheu. Und der Weg Gottes für unser Leben ist das Kreuz. Das Kreuz. In 1. Korinther 12, Vers 10 wird uns die Gabe der Geisterunterscheidung beschrieben. Es muss uns gegeben werden. Das lernst du nicht in keiner Schule, in keiner Gemeinde, bei keinem Pastor. Das muss dir von oben durch den Heiligen Geist gegeben werden, dass du die Dinge so siehst, wie Gott sie sieht. Uns müssen die Augen geöffnet werden. Und zuerst einmal für die Geister, die in uns wohnen. Wenn du mal anguckst, was alles in dir drin wohnt, da siehst du, aha, guck mal, die sind nicht sauber angezogen. Oder die sind nicht anständig so und so. Da fängst du an zu richten. Und in den meisten Christenherzen steckt ein Richtgeist, nicht der Heilige Geist. Ich habe mal eine Predigt gehabt über entzündete Zungen. Also nicht vom Heiligen Geist entzündet, sondern vom Richtgeist. Einfach entzündete Zungen. Weißt du, besessene Menschen bedrängen die Menschen. Ja, ich habe so viele Beispiele in der Bibel. Der Teufel kommt immer als ein frommer Teufel. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr singen, mehr evangelisieren, mehr das. Drängen. Weißt, der Heilige Geist muss uns geben. Und er kommt meistens mit der Hand in der Bibel. Es steht geschrieben, schau her. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist mehr als nur eine menschliche Fähigkeit zum Erkennen Gut und Böse. Weißt du, ich halte nicht von den ganzen Erkenntnissen, was die Leute predigen und erzählen. Weißt du, der Geist Gottes erkennt die Motivation. Ist es aus Liebe, aus der Liebe zu Jesus? Was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Aus Liebe zu Jesus. Du musst auch Jesus nennen, die Adresse angeben, wohin das Paket geht. Wir sehen die Umgebung, aus dem die Geister kommen, wenn wir gesalbte Augen haben, aus der frommen Ecke. Aus der frommen Ecke. Nicht alle frommen Geister sind fromm. Weißt du, die frommen Geister sind gute Geister. Sie verstellen sich als Engel des Lichts. Petrus erkennt hier diesen Lügengeist in Ananias. Lies mal Apostelgeschichte 5. Wer hat dir das geboten? Das hätte er behalten können. Aber warum hast du dir vorgenommen, den Heiligen Geist zu belügen? Ein tolles Angebot. Er bringt sein Vermögen in die Gemeinde. Oder später, als Petrus nach Samaria geht, da ist Simon der Zauberer. Und er hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Die Leute haben gesagt, das ist die Kraft Gottes. Da werden Hände länger, Füße länger, Ohren länger, Nase länger. Da wird alles länger. Verstehst du? Der hat das nur verlängert alles. Und das ist die Kraft Gottes. Wer kann solche Zeichen wirken wie er? Und er muss viele Zeichen gewirkt haben. Denn er verzaubert das ganze samaritische Volk. Und die Leute haben gesagt, groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Und nicht alle, wo jubeln und jausen, sagen, groß ist der Herr, dass sie dem Heiligen Geist dienen. Pass auf. Und dann will der Kerl die Gabe kaufen. Apostelgeschichte 8, lies mal nach. Weißt, ist ein besonderer Vorgang, der will sich kaufen. Petrus, gib mir den Heiligen Geist, ich bezahle das. Der Heilige Geist ist nicht käuflich, die Gaben des Geistes sind nicht käuflich. Wer etwas von Gott kaufen will, der hat den falschen Geist, bekommt den falschen Geist. Wer was von Gott, wer was in einem Seminar lernen will, ich habe nichts dagegen, dass wir was lernen und viel lernen und viel studieren, aber wenn du lernen möchtest, wie heilt man Kranke, wie redet man in anderen Sprachen oder wie macht man das und das, das ist Blödsinn. Das wird einem von oben gegeben, oder nicht? Ein Geschenk Gottes. Gottes Segnungen kann man nicht kaufen und noch verkaufen. Alles, was wir haben, ist Gnade, Leute. Manchmal Menschen, die so total unwürdig sind, haben die tollsten Gaben. Ich bin überrascht manchmal. Die göttlichen Geister erkennt man eigentlich, ob die in der Gnade leben. Der von Gott lebt, der lebt von der Gnade. Alles, was ich bin, ich kann mich nicht rühmen. Ich bin alles nur Gnade. Gnade, Gnade, weiter nichts als Gnade. Weil es nicht meine Leistung und nicht meine guten Werke. Ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig. Und genau da merkst du ganz schnell, ja, ich habe das studiert. Ich habe das gelernt. Ich habe das mir angeeignet. Petrus sagt zu dem, die bittere Wurzel ist das, du Schalk. Dass du damit verdammt wirst. Oder nicht alle, die einen fürsprechen und für einen sind und für einen Reklame machen, für einen missionieren. Apostelgeschichte 16 ist ein interessanter Fall. Da ist diese Wahrsagerin, dieses Mädchen, als Paulus dort missioniert. Ach, das sind Männer des lebendigen Gottes, das müsst ihr unbedingt hören. Fahrt dort gleich hin. Ja, und da rasen alle Leute, wenn sie dem Mädchen glauben, denn sie hatten Wahrsagergeist und sie haben nichts Böses gesagt. Das Mädel hat nichts Böses gesagt. Menschen, die besessen sind, die sagen nichts Böses. Denn der Teufel will sich auch nicht blamieren. Der will anständig sein. Die sagen nichts Böses. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Sie hat sogar für das Reich Gottes Reklame gemacht. Hat sogar auf die Apostel hingewiesen. Das sind Männer Gottes. Aber ich sage dir eine Wahrheit. Menschen, die göttlich die Dinge sehen, geistlich die Dinge beurteilen, die brauchen keine Reklame von Wahrsager, von Mädels und Jungs und von der Presse oder sonst noch was, von den Medien. Die brauchen keine Reklame. Auch die Apostel haben keine Reklame, nicht einmal vom lieben Gott gebraucht. Gott macht keine Reklame für Menschen. Er macht nur Reklame für seinen Sohn Jesus Christus. Macht nur so Reklame für Jesus Christus. Der Teufel kommt nicht mit bösen Absichten. Sie weiß, sagte, nur fürs Geld. Verstehst du? Die Leute, die fürs Geld arbeiten, die, weißt du, die Ja, die war selbstlos, aber sie machte Reklame für Menschen.
Ja.
Hat Reklame für Menschen gemacht. Weißt du, die, die von Gott da sind, für Gott arbeiten, die tun das, ob es regnet, schneit, stürmt, ob jemand kommt oder niemand kommt, spielt keine Rolle. Die arbeiten für Gott. Gott macht nie für Menschen Reklame, auch nicht für die Apostel.
Das sind Männer des lebendigen Gottes. Jemine, jemine.
Weißt du, sie wissen, sie, die Männer Gottes wissen, dass sie von der Gnade leben. Sie wissen, dass sie dem Herrn dienen. Man muss die Kriterien kennen. Geistliche Menschen, wenn sie mit den Augen Gottes die Dinge sehen wollen, müssen die geistlichen Kriterien kennen. Was sind das? Von wem kommt die ganze Information? Wen verherrlicht es? Wer wird da groß gemacht? Die Dinge mit den Augen Gottes einfach sehen, heißt es, gibt man hier Gott die Ehre? Auch wenn man sagt, das sind Männer des lebendigen Gottes. Ihr müsst diese Worte unbedingt hören. Aber es geht um Jesus, nicht um Gott. Heutzutage die Welt ist vollgepfropft mit Gott, 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 Gott. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Und wir sehen erst durch Jesus Gott, den Vater. Und nicht durch irgendwelche, auch nicht durch die Bibel, auch nicht durch den Papst. Allein durch Jesus Christus sehen wir den Sohn Gottes. Und wem der Herr es offenbart, niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Oder der Vater ihn ziehe, je nachdem. Jesus zeigte uns, wie das funktioniert. Nicht Humanismus. Ich möchte hier ein paar heilige Kühe schlachten. Die Wurzel, der Grund ist, dass wir viele Menschen nur menschlich sind und die denken, ach, wenn ich nur humanistisch, menschlich, freundlich, nett und lieb bin, dann bin ich in Christus. Nein, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde und dann steht Jesus an erster Stelle. Jesus, der König des Reiches. Und deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann erst fangt an zu beten und dann fangt an zu empfangen die Dinge. Jesus sagt, alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird er ausrotten. Und die Frage ist, ist das von Gott? Und du musst fragen, ist das von Gott, was ich tue, was die Leute von mir wollen, was die Leute mir anbieten, ist das von Gott? Und du wirst schockiert sein, das meiste ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der Teufel kommt mit Sonderangeboten in der Esoterik, im Spiritismus, im Okkultismus, in der Magie und nicht einmal so schlimm, in der Werbung. Weißt du, da wird die ganze Reklame gesagt, das könnt ihr haben, wenn ihr bei uns mitmacht. Du kannst gar nichts haben. Du lebst von der Gnade Gottes. Alles, was Gott einem nicht gegeben hat, wo Gott nicht der Autor und der Urheber ist und wo Gott die Sachen nicht unterschreiben kann, auch wenn wir sagen Zufall und Schicksal, wo Gott nicht unterschreiben kann, mit dem Namen Jesus, ist vergeblich. Und wir können so viel glauben, so viel so religiös sein und so weiter, wir kommen nicht weiter. Ich habe euch die Geschichte erzählt von einem Sammler, Bildersammler, der eine riesige Galerie hatte, der starb. Und dann wird diese Galerie, die ganze Sammlung versteigert. Und der hat ein Bild gehabt über seinen Schreibtisch hängen, das war das Bild seines Sohnes. Und es war so ein kindliches Bild, sehr naiv gemalt. Und da findet die Versteigerung statt und dann der Auktionär hebt die Bilder hoch und das erste Bild, das versteigert wird, ist das Bild von dem, was über den Schreibtisch von diesem großen, reichen Mann hing und sagt, wer möchte dieses Bild zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften? Kein Mensch wollte das. Und da geht der Gärtner vorbei mit seiner blauen oder grünen Schürze vorbei und er sieht, keiner will das und ist so billig, sagt er, ich. Und dann, er bekommt das Bild. Zum ersten, zweiten, dritten, er kriegt das Bild. Und dann sagt der Auktionär, die ganze Auktion ist hier geschlossen, in der Testament steht drin, wer das Bild des Sohnes hat, der hat die ganze Galerie. Dem gehört alles. Und er ist über Nacht Millionär geworden, weil er den Sohn angenommen hat. Und deshalb, wie viele Jesus-Annahmen, denen gab Gott Kraft, Kinder Gottes zu sein, dem gehört plötzlich die ganze Welt. Wenn eine Sache von Gott ist, dann braucht man keine menschliche Bestätigung. Nimm an das Bild des Sohnes, Gottes. Weihnachten, Advent, das sind große Feste. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat plötzlich Petrus bekannt. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut, Petrus, beruhige dich, haben dies nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Es ist nicht dein Studium, deine Erkenntnis. Kommt doch nicht von deiner Nachfolge mir nach. Es kommt aufgrund der Offenbarung. Denn damals haben die Menschen Jesus nicht erkannt, obwohl sie so viele Wunder gesehen haben, so viel Brot gegessen haben. Alle, die sind satt geworden, Tausende miteinander. Sie haben nicht verstanden, sogar die Geistlichen. Sie haben Jesus nicht erkannt, sondern gekreuzigt. Weil Jesus aus einer anderen Welt kam. Und du siehst die andere Welt nur, wenn du sehende Augen hast. Radaraugen. Verstehst du? Dass du Dinge empfängst. Sie haben Jesus gekreuzigt. Weil sie das Wissen nicht hatten. Sie hatten keine Ahnung, was auf dem Mond ist. Die Russen haben lange gesagt, ihr Christen seid hinterm Mond, bis sie selbst mal hinterm Mond geflogen sind und zum ersten Mal geforscht haben, was hinterm Mond ist. Ja. Der Mond ist unser Schild. Der Mond ist voller Krater. Alle diese Kometen, Meteoriten, Asteroiden, die einfach auf die Erde hätten prallen sollen, die sind vom Mond abgefangen, was hinter dem Mond ist. Der Herr ist unser Schild, der Herr ist unser Schirm, der Herr ist, wer den Herrn nicht erkennt und wer den Namen des Herrn nicht anruft, kann nicht gerettet werden. Erkenntnis, Selbsterkenntnis ist mit den Augen Gottes die Dinge sehen, die Ewigkeit. Ich werde bei Jesus sein, ich werde im Himmel sein, ich werde Gott loben und preisen. Einfach so sehen und schon jetzt sehen, was du im Reich Gottes sein wirst. Wir sollen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Das Bild vom Sohn, das nehme ich mit. Das Bild vom Sohn, das wird in Ehren geachtet. Und wir sollen Gott so sehen, wie Gott Jesus sieht. Und wenn Gott Jesus sieht, Jesus in dir sieht, dann ist er entzückt, ist weggerissen und sagt, oh fantastisch, wenigstens einer, der an Jesus glaubt. Und es ist rar auf dieser Welt an Menschen, die an Jesus glauben. Und der Vater bekennt ganz offen bei der Taufe Jesu, das ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und alle, die an Jesus Christus glauben, die den Sohn Gottes in ihrem Herzen haben, an denen ist das Wohlgefallen Gottes. Und dann weißt du, nicht indem ich gute Werke tue. Ich tue nicht gute Werke, habe auch gar keine Lust, große gute Werke zu tun. Ich tue das, was ich kann. Aber das Wohlgefallen Gottes ruht auf meinem Leben, weil Jesus in meinem Leben wohnt. Halleluja. Diese Sicht habe ich nicht in gute Werke. Verstehst, Arme speisen oder Flüchtlinge aufnehmen. Das tue ich, wenn es sich ergibt. Ja. Aber deswegen bin ich kein Christ oder kein Gottes. Das tun Atheisten genauso. Ungläubige tun das genauso. Da musst du nichts Besonderes sein. Wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist es. Erleuchtung. Sehende Augen, plötzlich siehst du klar. Sagst, was ist mit mir los? Ich bin meinem Heiland so dankbar. Ich bin an meinen Augen operiert worden. Habe neue Pupillen. Und ich bin so begeistert. Der Arzt, der mich operiert hat, mit dem habe ich lange über den Glauben unterhalten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, machen Sie gut, ich bete für Sie. Machen Sie gut, dass ich sehe. Und ich bin so Gott dankbar. Ich brauche keine Brille. Ich kann lesen bis nach hinten. Ich sehe das ganz genau. Weil sehende Augen. Und ich bin Gott so dankbar für sehende Augen, dass man keine Brille braucht, keine fromme Brille braucht, keine religiöse Brille braucht. Welche Brillen auch geistlich ausgelegt ich noch brauche. Ich sehe natürlich. Und dann sagt er, sie können damit 100 Jahre alt werden. Und weißt du, was wir brauchen? Augenoperation. Neue Pupillen. Ja, dass wir so die Dinge sehen, so wie Gott sie sieht. Erleuchtung. Und deshalb waren die ganzen Alten, die ganzen Menschen, die haben immer Erleuchtung gesucht. Wie heißt es in der Bibel einmal im Johannesevangelium, Kapitel 1? In seinem Licht sehen wir das Licht. Mit geöffneten Augen sehen wir nicht, was gerade vor Augen ist, was gerade hier ist. In seinem Licht sehen wir das Licht. Dann öffnet der Prophet dem Jungen die Augen und der Mann sieht, ach, wir sind umgeben von einem Berg voller feurigen Rosse. Wir sind nicht allein, sondern die Allmacht Gottes verteidigt uns. Wir sind nicht belagert. Wir sind nicht beim Untergang. Wir sind nicht beim Verhungern, wie die Samariter dort in der Stadt waren. Ein Berg voller feuriger Rosse umgibt uns. Und wenn du das siehst einmal, du bist nicht allein auf deinem Posten. Du bist nicht allein in deiner Wohnung. Du bist nicht allein an deinem Arbeitsplatz, sondern ein Berg voller feuriger Rosse umgibt dich. Da stehst du ganz anders da. Dann sagst du, dann sprichst du in Vollmacht. Dann lässt du dich nicht zum Hampelmann machen und zum Fußabstreifer oder sonst noch was. Du stehst in Autorität da. und sprichst anders als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Nun, dann wirst du nicht kapitulieren vor der Übermacht des Feindes. Der Herr, ein Berg voller feuriger Rosse umgibt mich. Du sollst nicht nur dich selber sehen, sondern du solltest auch deine Umgebung sehen. Wer bei dir ist, wer hinter dir steht, wer dich von allen Seiten umgibt. Gott sieht dich ganz anders. Er sieht dich als vollendet, als fertig. Weißt du, du denkst, oh Gott, was muss ich noch alles tun, um das Ziel zu erreichen? Gott sieht dich ganz anders und fang dich an, so zu sehen, wie Gott dich sieht. Und Gott sieht dich, du bist zwar Anfänger, du bist gerade Kind Gottes geworden, das ist gerade bekehrt, aber Gott sieht schon deine Vollendung. Bei Gott gibt es keinen Raum, Zeit und so weiter, diese Dinge. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber fang an, mit den Augen des Geistes dein Leben zu sehen. Und was noch fehlt, das wird er noch hinzutun. Komm, wir machen weiter. Wir bleiben hier nicht stehen. Das ist nämlich, wenn Augen Gottes sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Innere. Paulus, von ihm wird uns ein Erlebnis geschildert. Ich war entzückt. Ich war irgendwo, was ich nicht, im Fleisch oder nicht im Fleisch. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wo ich war. Aber auf jeden Fall, ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz geglaubt hat. Ich sah unaussprechliche Dinge. Und das musst du mal sehen. Wenn du das einmal gesehen hast, dann gehst du durch dick und dünn. Dann fürchtet sich vor gar niemand mehr. Paulus hat den Herrn so oft gesehen. Und der Herr hat an ihm gewirkt. Er hat nachts geträumt. Komm rüber und hilf uns nach Mazedonien. Diesen Ruf hat er vernommen. Oder auf der Überfahrt nach Rom. Da gab es 14 Tage lang, hat er keine Sonne mehr gesehen. Aber du musst keine Sonne sehen. Er war im Sturm. Wellen haben sie überschüttet. Und dann sagte, heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. Und dann sieht er, das Schiff geht unter, aber alle, die mit mir mitfahren, die werden gerettet werden. Er sah den Ausgang des Sturmes, nicht wie der Sturm angefangen hat, das war sowieso falsch. Der hat nicht gehört, der Kapitän auf den Paulus, aber er muss jetzt sehen, den Ausgang, und Paulus sieht den Ausgang, das Ende. Und wenn du die Dinge mit den Augen Gottes siehst, du siehst dein Ende, deine Erlösung. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und Paulus sagt den Leuten klipp und klar, niemand soll sich um sein Leben bange machen oder sich ängstigen. Wir werden alle überleben. Und du solltest auch die Dinge für deine Familie so sehen, wie Gott sie sieht. Du und dein ganzes Haus, alle, die mit dir mitfahren, die mit dir verwandt sind, die mit dir befreundet sind. In einem alten römischen Haus haben etwa 120 Leute dazu gehört. Da gehört der Markt dazu, da gehört der Stallknecht dazu, da gehört alles dazu. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Sieh aus der Perspektive Gottes. Das Ende der Dinge, den Ausgang der Dinge. Wer mit den Augen Gottes die Dinge betrachtet, der hat plötzlich die Übersicht. Also ich war begeistert, Russland zu sehen, mal aus dem Satelliten, oben von 300-400 Meter Höhe. Ganz was anderes. Die Erdkrümmung. Du solltest den Sieg sehen, den Triumph Jesu sehen, wie er dann über diese Mächte triumphiert, über die Könige und Fürsten und Gewaltigen. Derjenige, der Gott sieht, hört mir zu, der hat ein glückliches Ende. Wir werden alle überleben. Wir werden ein Happy End haben. Du siehst oben auf der Leiter, wie der Jakob, da steht der Herrgott. Und der sagt, komm Jakob, komm, komm, komm. Die Engel gehen auf und ab. Die Geschichten Gottes haben immer ein Happy End. Glaub mir das. Ich will dir Mut machen. Es fängt dunkel an im Stall von Bethlehem und die Sache geht weiter. Es fängt in Knechtsgestalt an, aber es hört in Herrschaft, in Macht, Gloria und Glanz. Wir gewinnen am Ende, Brüder und Schwestern, und nicht am Anfang. Nicht am Anfang unseres Lebens. Das ist so mühsvoll und so erschreckend und so deprimierend, zum Verzweifeln, zum Kotzen sogar vielleicht manchmal. Das ist der Anfang. Aber dann am Ende stehen wir als Sieger da, in dem Namen Jesus. Der Anfang ist Kampf, Schlachtfeld, Übermacht des Feindes. Aber du siehst, ich halte fest an Gott. Ich muss Opfer bringen, ich muss kämpfen, ich muss das und jenes tun. Ich weiß, es ist nicht vergeblich. Meine Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, nicht umsonst. Und auch wenn es umsonst aussieht. Manchmal denke ich auch, was hast du alles getan? Ich habe für den Herrn getan, ich habe nicht für Menschen getan, nicht einmal für mich selber. Ich hätte ganz was anderes machen können. Ich hätte besser gelebt, wenn ich für mich selbst getan hätte, gelebt und getan hätte. Aber ich habe es für den Herrn getan. Und bis jetzt vielleicht habe ich nicht viel, aber ich werde eine gute Ernte nach Hause bringen am Abend, wenn ich daheim bin. Gott tut nichts. Und deshalb, wenn du die Dinge so siehst, wie Gott sie sieht, dann merkst du, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Propheten zu zeigen, seinen Freunden zu berichten, seine Freunde darauf einzustimmen, wie beim Josef. Du wirst König, du wirst regieren. Und die, die dich verraten haben, die dich verkauft haben, die dich in die Pfanne gehauen haben, die werden als gebückt zu dir kommen. Du musst wissen, das Projekt, das Unternehmen, an dem du stehst nicht an deiner Sache, an der Sache Gottes, an der Sache Jesu Christi. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Wenn du das siehst, da stehst du ganz anders da. Dann investierst du auch ganz anders, begeistert und voller Freude. Die Bibel sagt immer wieder, schauet ihr Ende an. Und das ist mit den Augen Gottes sehen, das Ende angucken. Was ist das Ende? Was bleibt nach der Krise, nach dem Sturm, nach dem Gericht, nach der Katastrophe? Was bleibt? Und du wirst merken, für dich bleibt sehr viel. Du warst treu in kleinen Dingen. Du hast den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Du hast den Glauben festgehalten. Und du bist treu geblieben bis zum Schluss. Und jetzt wirst du die Krone des Lebens empfangen. Das musst du sehen. Deine Krone steht schon bereit, schon geschmückt mit Diamanten, mit Perlen, mit Edelsteinen. Hier, mein Kreuz hat etwa 60 verschiedene Perlen. Ich habe mal gezählt, ich habe extra dort in den Himalaya-Gebirge von einem Fachmann was machen lassen. Das sind nur Perlchen, nur kleine Edelsteinchen. Aber Gott wird unsere Krone schmücken. Da wird es dreifach, vierfach, zehnfach sein. Denk nur, es ist nichts vergeblich. An der Schärflein der Witwe, an die Salbung in Bethanien. Die haben wir getan in Niedrigkeit, in Schwachheit. Aber das wird offenbart in Kraft und Herrlichkeit. Sehe mit den Augen Gottes. Bei Gott zählen ganz andere Werte. Die Werke der Liebe, die Werke des Geistes, die Werke des Glaubens, wo wir getrieben sind vom Heiligen Geist. Gott will, dass wir ihn lieben als Erstes. Du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften, von allem, was in dir ist. Und dann erst deinen Nächsten wie dich selbst. Die erste Liebe ist Gott und Jesus Christus. Und wenn du das siehst, dann siehst du plötzlich deine Möglichkeiten, dass du die Fähigkeit hast, vieles aus deinem Leben zu machen. Und alles, was dir so vor der Hand kommt, da bist du plötzlich geschickt. Ich kann das, weil Christus in mir ist. Und du glaubst nicht, was du alles dann schaffst und machst in dem Namen des Herrn. Wenn du einmal Gott siehst, bist du ein Heiliger, ein ungewöhnlicher Mensch, voller Freude. Du siehst, ja, Friede Gottes in allen Dingen. Die Liebe Gottes ist überall. Überall, wie ich gesagt habe, in jedem Baum, in jedem Strauch ist Gott, hat sich Gott sie verschlüsselt. Die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dann bist du kein Analphabet mehr. Dann bist du kein Unterbelichteter, sondern du hast die Erleuchtung. In seinem Licht siehst du das Licht. Die Hirten, auch die spielen eine ganz große Rolle in der Adventszeit oder Weihnachtszeit. Die Hirten, als der Engel ihnen verkündigte, siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter der Welt. Und dann sagten die Hirten zueinander zu, wir wollen gehen. Lukas Kapitel 2, Vers 15 noch ganz schnell. Kommt, wir gehen nach Bethlehem und wir sehen uns an, was dort geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Komm, wir gehen. Und das ist Horizonterweiterung. Das ist Horizonterweiterung. Das ist, du kannst nur das weitergeben, was du gesehen hast. Du hast gehört, aber von Hören allein wirst du nicht selig. Du musst es auch sehen, das hat der Herr getan. Siehe, wie sich die Worte erfüllen. Und ich werde über den ganzen Monat Dezember werde ich viele Botschaften bringen, die mich so tief bewegen. Gott hat sein Wort gehalten. Er stand zu seinem Wort und du wirst sehen, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Erfüllte Prophezeiungen, darüber werde ich sprechen, über messianische Erwartungen, über wie Gott seinen Willen offenbart hat und kundgetan hat und dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Zünde ein kleines Licht an und es leuchtet den ganzen Raum aus. Halleluja. Nur eine Kerze, das reicht. So, und du siehst, wie Gott zu seinem Wort steht. Und wir wollen sehen, was einfache Menschen, arme Menschen von Gott, wie sie gebraucht wurden, wie Gott sie eingesetzt hat, wie sie gerettet wurden, wie sie gesegnet wurden, das wollen wir im Monat Dezember sehen. Und das ist jetzt Advent. Ich läute damit Advent ein. Im Namen Jesu Christi. Amen. Vater, ich segne diese Versammlung, ich segne alle Adventsmenschen, die einfach Jesus erwarten, die für Jesus da sind, für Jesus leben, für Jesus arbeiten, Jesus dienen, an Jesus glauben, Jesus vertrauen. Halleluja. Wo Jesus an erster Stelle steht. Das ist die erste Liebe, Herr, und das schenkst du uns heute. Und wir werden dann, wenn wir diese erste Liebe zu Jesus haben, werden wir die Dinge dieser Welt sehen, wie Gott sie sieht. Und sie werden blass und klein, diese ganzen Protzen, die ganzen Mächtigen, die ganzen Herrlichen, Großen und Gewaltigen, du werden vom Thron gestürzt, wie die Mutter Maria gesagt hat. Halleluja, und du wirst dein Reich aufrichten, auch in unserem Leben. Ich preise dich, Gott. Amen. Amen.